Und mein Thema heute Morgen ist, wie liebe ich meine persönlichen Feinde? Diejenigen, die mir tatsächlich was wollen. Nicht Leute, die einfach zur falschen Gruppe gehören, die nicht so sind wie ich. Versteht ihr, ich werde jetzt nicht hergehen, nur weil ich ein pfingstlicher, charismatischer Christ bin. Werde ich nicht hergehen und meine baptistischen Brüder oder meine evangelischen Brüder oder sonstigen in die Pfanne hauen. Grundsätzlich. Oder einfach, weil die halt nicht zu meiner Gruppe gehören, verurteilen. Seid ihr noch da? Du kannst Leuten gegenübertreten, die von einem völlig anderen christlichen Lager kommen und du stellst fest, hey, charaktermäßig, innere einstellungsmäßig, vom Wesen Jesu her, sind die dir haushoch und deine Gruppe haushoch überlegen. Ich kenne Baptisten, die viel, viel besonnener sind als die allermeisten, naja, als viele Charismatiker. Ein Ernstes, wisst ihr was? Die haben es nicht so mit im Geist fließen und mit Weissagen und dann ständig, versteht ihr, die Gefühle analysieren, spricht jetzt der Herr zu mir oder nicht, sondern die sagen, ja, der Herr hat gesagt, wir sollen die Welt evangelisieren, ja, machen wir halt, egal wie wir uns jetzt fühlen. Sympathische Einstellung. Ich habe schon lange festgestellt, dass die Charismatiker die Sanguinen unter den Christen sind. Leicht zu begeistern, aber manchmal auch ein wenig oberflächlich. Na, die Baptisten sind eher die Phlegmatiker, die, egal was kommt, wir bleiben stur bei unserer Sache, Menschen für Jesus gewinnen. Na, was wird man ohne diese Einstellung tun? Und dann gibt es noch andere, aber das spare ich mir jetzt, die zu analysieren. Was, sonst kriege ich wieder E-Mails oder Briefe. Und man muss sich ja nicht ständig mit jedem anlegen, preis dem Herrn. Wo war ich? Bei den persönlichen Feinden, genau. Lass uns vielleicht jetzt mal zunächst mal auf die Frage überhaupt eingehen. Wie kommt ein Mensch in Klammern wie Jesus, also ein Mensch, der mit Gott geht, der eigentlich gut ist, der mit allen Leuten in Frieden leben will, wie kommt er überhaupt zu Feinden? Aber so muss ich doch eigentlich mal fragen, oder nicht? Lass uns mal aufschlagen zum Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Da sagt Jesus klare Sachen. Er sagt, und ich lese euch vielleicht mal Vers 18 vor, lasst es einfach mal so fließen. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Okay, die Welt hasst dich also, oder die Menschen in der Welt, die haben aus irgendeinem unerfindlichen Grund Abneigungsgefühle gegen dich, nicht wegen irgendwas, was du getan hast, sondern einfach nur deswegen, weil der Name Jesu über dir ausgerufen worden ist, weil du Christ bist. Die hören, dass du Christ bist und schon sofort gehen bei denen irgendwelche Schranken runter, versteht ihr? Geht da runter. Gedenkt des Wortes, Vers 20, das ich zu euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Aber jetzt haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Aber jetzt haben sie gesehen, jetzt haben sie Gott im Fleisch gesehen, die Werke Gottes gesehen durch einen Menschen. Also Gott hat diesen Jesus legitimiert durch Totenauferweckungen, Heilungen, Dinge, die nie ein Mensch jemals zuvor gemacht hat. Durch Predigten, die Hand und Fuß hatten, durch Lebensentwürfe, die funktioniert haben. Und sie haben sich trotzdem nicht für ihn entschieden. Jetzt haben sie keinen Grund mehr, jetzt haben sie keine Ausrede, keinen Vorwand mehr, sagt Jesus. Denn die haben sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Siehe, sie haben mich, Vers 25 jetzt, haben mich ohne Ursache, sagen wir ohne Ursache gehasst. Okay. Wenn du hier auf der Welt lebst und Christ bist, dann wirst du ohne Ursache gehasst werden. Du wirst alles richtig gemacht haben, nichts falsch und wirst trotzdem gehasst werden. Und Hass ist ein ziemlich radikales Wort. Okay, Hass ist ziemlich emotional aufgeladen. Also wie kommst du zu Feinden? Naja, einfach dadurch, dass du Christ bist. Punkt. Lass uns mal, also ich meine, das ist verwunderlich, oder nicht? Ich lese euch sogar noch was anderes vor. Psalm 109, das ist die Stelle, die Jesus unter anderem zitiert. Grundloser Hass. Er hat, genau genommen hat er Psalm, wenn du die Notizen magst, kannst du das aufschreiben, er hat Psalm 135 zitiert. Aber wir gehen jetzt mal schnell zu Psalm 109, denn der ist sehr interessant. Gott meines Lobes, ich lese einfach mal Vers 1. Schweige nicht, denn den Mund des Gottlosen und den Mund des Betruges haben sie gegen mich geöffnet. Mit Lügenzungen haben sie zu mir geredet. Mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten. Für meine Liebe feinden sie mich an. Ich aber bin Gebet. Okay, der Psalmist hier, David, beziehungsweise das ist Jesus in der prophetischen Schau, der tut Gutes und erfährt trotzdem von den Menschen kein Gutes, sondern Hass. Und die Reaktion, die er hat, ist, dass er sich hinwendet zu Gott in Richtung Gebet. Ich aber, da heißt bei dir vielleicht in deiner Übersetzung, ich aber bin stets im Gebet, aber das stets im ist in Klammern, weil das nämlich gar nicht dasteht. Da steht tatsächlich, ich aber bin Gebet. Das bedeutet, der drückt sich so sehr an Gott hin, da steht er, weil der Gegenwind von den Menschen so stark ist, weil die Ablehnung so stark ist. Der sagt dann nicht, Mensch, niemand mag mich, das ist so schrecklich, sondern er sagt, naja, von der Welt kann ich nichts anderes erwarten. Der wendet sich dann zu Gott hin und sagt, hey, ich bin so sehr im Gebet, dass ich mich buchstäblich in ein Gebet verwandelt habe. Ich bin ständig in Beziehung mit Gott, weil nämlich von ihm deine Bestätigung kommt. Dann, wenn sie von ihm kommt, aber ist es nicht herrlich, wenn du nach einer Durststrecke eine Gebetserhörung hast? Leute, ich hatte echt in Bezug auf eine bestimmte Sache, einen bestimmten Sachverhalt in meinem Leben, eine ziemliche Durststrecke. Und ich habe gebetet, jeden einzelnen stinkigen Tag. Und nicht wenig, okay? Das ist immer wieder vom Herrn bewegt. Darauf gewartet, dass irgendwie ein Signal kommt. Aber wisst ihr, ist keins gekommen. Aber vor wenigen Tagen, Wochen hat sich das einfach alles gelöst. Bums und alles ist anders. Und du denkst, oh Mann, wow. Und wisst ihr was? Wenn du auf eine Gebetserhörung zusteuerst, dann denkst du dir schon, Herr, ich bete schon so lang. Und ich sehe nichts, du sagst nichts, der Himmel scheint vernagelt, kein Signal runter, nichts. Und ich meine, wenn der Herr nichts funkt, dann versteht er, dann stehst du auf der Leitung, dann ist nichts. Ich bin mir da meiner Unzulänglichkeit bzw. Hilflosigkeit völlig bewusst. Und plötzlich siehst du, wie Gott das Blatt wendet und alles ist anders und du denkst, die Gnade Gottes. Wie Gott eine völlig unmögliche, total verkehrte, verschraubte, kaputte Situation glattbügel, zack, zack, zack und wumms von einem Tag auf den anderen total ändert. Da denkst du, wie hat er das jetzt wieder hingekriegt? Wie hat er das gemacht? Versteht ihr? Gott hat Munition auf Lager. Die dich von den Socken haut, wo du dir denkst, oh Mann, dann stellst du fest, Mensch, ich war wirklich niedergeschlagen, ich war wirklich irgendwie emotional angekratzt. Ich habe festgestellt, mein Glaube, der wird immer weniger. Je weniger Gott redet und je weniger Signale kommen in Bezug auf diese Sache, desto mehr denkst du dir, naja, Herr, sag mal, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und plötzlich, ohne dass er dir erst sagt, ja, ich habe jetzt mich drum gekümmert oder irgendwie sowas, plötzlich ändert er alles und du stellst fest, wie hat er das jetzt wieder gemacht? Er ist praktisch in einem Satz über ein kleines Haus, über ein mittelgroßes Haus drüber gesprungen. Gott jetzt, versteht er, mit dieser Gebetserhörung. Du denkst ja, er tut's wirklich, er tut wirklich Wunder, er macht solche Sachen. Und wenn es dann passiert ist, nach einer langen Durststrecke, kriegst du endlich wieder einen kalten Wasserbecher oder Multivitaminsaftbecher der Gebetserhörung. Plötzlich leuchten die Farben wieder. Plötzlich denkst du dir, ja, es gibt noch einen Gott im Himmel. Es gibt noch Gerechtigkeit. Dann denkst du dir, naja, das ist aber eigentlich wieder unverdiente Gnade gewesen jetzt in dem speziellen Fall. Wisst ihr, wenn es uns selber betrifft, manche Dinge, dann ist es ja eine Sache, aber wenn es andere Leute betrifft, dann ist es nochmal was anderes. Nun gut, also es ist wunderbar, ja, wenn der Herr dein Gebet erhört, du durchgedrungen bist, die Antwort da ist auch, ohne dass er vorher dir irgendwie ein Signal, ein Wort gegeben hat, also eine Antwort gegeben hat, wisst ihr? Das Gebet geht nahtlos über in die Erhörung. Auch gut. Also ich meine, wäre mir natürlich lieber gewesen, Gott hätte schon vor einem Jahr oder zwei gesprochen. Hätte mir die ganze Beterei gespart, aber vielleicht wollte er das ja. Versteht er Sprachenbeten für bestimmte Themen? Vielleicht wollte er das ja haben, das kann ja sein. Nun gut, okay, haben wir Psalm 109 in der Zwischenzeit gefunden. Für meine Liebe, Vers 4, feinden sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Okay, es gibt also die Situation, dass du Gutes tust und Böses endest. Dass du jemandem Chancen gibst, Gelegenheiten gibst, vielleicht noch Leute finanzierst und so weiter. Und die springen dir mit ihrem Hinterteil ins Gesicht, um es aber ganz salopp auszudrücken. Dann stehst du natürlich da. Oder du stellst fest, du möchtest eigentlich jemanden gern fördern, aber der ist einfach nicht zugänglich. Der hält sich selber irgendwie für den Größten oder was. Frech dich nicht nach seinem Rat, nach deinem Rat. Ja, ich werde mich da nicht aufdrängen, aber am besten will nicht. Ich weiß vielleicht ganz genau, was Sache ist. Ich wüsste vielleicht die Antwort ganz genau für die Person. Aber wenn du merkst, dass die Person nicht zugänglich ist für deine Antwort, also ich persönlich spaß mir dran. Ich werde mir da keine Diskussionen antun, die sowieso nichts bringen. Versteht ihr? Manchmal muss der sprichwörtliche verlorene Sohn erst halt bei den Schweinen landen, bevor er zugänglich wird. Bin's ich, der stinkt? Nein. Okay, lass uns mal zum Epheser Kapitel 6 gehen. Wie gesagt, ich lege nur im Moment einen Grund, damit du nicht, hör mal, damit du weißt, was du erwarten kannst auf der Welt von den Menschen. Jesus hat auch unter anderem gesagt, hütet euch vor den Menschen. Ist euch das klar? Habt ihr mich gehört? Jesus hat gesagt, hütet euch vor den Menschen. Die werden euch überliefern, alles Mögliche tun. Ich aber bin Gebet. Das bedeutet, ich aber wende mich zum Herrn und freue mich an den Gebetserhörungen, die er mir gibt. Schau, das ist schon wichtig, dass wir solche Gebetserhörungen erleben. Dass wir uns an die Gebetserhörungen erinnern, die er uns gegeben hat. Wo er uns gnädig war, wo er uns barmherzig war, wo er für uns durchgekommen ist. Wo er zu uns gesprochen hat. Diese Dinge, diese Erlebnisse, die müssen für uns kostbar sein. So kostbar, dass wir sie in unserem Herzen bewahren. Von der Maria, der Mutter Jesu, heißt es immer wieder, und sie bewahrte diese Ereignisse oder diese Worte in ihrem Herzen. Musst du genauso machen. Denn ich sag dir, du wirst es brauchen. Wenn die Menschen, denen du Liebe erwiesen hast, dir Hass erweisen, dann hast du die Möglichkeit. Du kannst dich zu Gott wenden oder du kannst auseinanderfallen und beleidigt sein und sagen, oh Gott, warum nur? Das habe ich doch nicht verdient. Dann wirst du vielleicht bitter und dann kommst du vielleicht in den Fahrwasser des Hasses. Du dürfst von den Menschen nicht allzu viel erwarten. Der Herr hat schon gewusst, warum er die Menschen als Schafe bezeichnet. Einer blägt und rennt und alle anderen hinterher. Weißt du, das ist einfach so. Ich soll jetzt nicht auf uns reflektieren als Gemeinde und mich. Ich spreche nur von ganz allgemein. Ja, von den Moden der Welt. Ich schaue immer wieder mal bei Amazon, denn es gibt jetzt einige meiner Bücher bei Amazon. Also die kannst du da richtig kaufen jetzt, gedruckt, beziehungsweise die werden dir dann auch versandkostenfrei geschickt und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Da habt ihr die Möglichkeit gefunden. Amazon macht alles, kostet mich keinen Pfennig oder uns jetzt hier als Gemeinde keinen Pfennig. Die drucken die Bücher, verkaufen sie, wickeln das alles ab und überweisen uns aufs Gemeindekonto die Tantiemen. Finde ich spitze. Nein, finde ich astrein. Und da schaue ich dann immer wieder mal, was die Leute so lesen. Weißt du, so Bestseller, weil du wirst ja ständig bombardiert mit lest das und das wäre was für dich und Bestseller. Und ich habe da mal gelesen, Shades of Grey heißt das Buch. Und es ist scheinbar eine endlose Ansammlung von Softporno-Begebenheiten zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann. Und die Leute lesen das zu Hunderttausenden. Jede Sekunde verkauft sich von diesem Buch da ein Exemplar. Das muss man sich mal vorstellen. Die Autorin ist eine Engländerin. Die kann da praktisch ihrem Konto ständig beim Wachsen zuschauen. Du kriegst bei den E-Büchern 70% Tantiemen. Also wenn du das für 10 Euro verkaufst, kriegst du 7 auf dein Konto überwiesen. Das ist für mich der Hammer. Ich denke mal, na ja gut, die Leute lesen so Zeug. Verstehe, ich würde sowas mir nicht unbedingt ins Regal stellen, beim besten Willen nicht. Na, aber die Leute lesen sowas, weißt du? Einer sagt, Mensch, das ist super, und alle anderen, wie die Schafe halt, ja? Ja, genau, müssen wir auch lesen. Du musst dann mal die Bewertungen lesen. Es gibt ja da so 1-Stern, 5-Stern Bewertungen. Da steht drin, grottenschlecht geschrieben, furchtbar, hat es ein Teenager gemacht, wiederholt sich ja ständig und so weiter. Ist ja auf jeder Seite dasselbe. Und ich denke mal, ja, warum kauft er den Quatsch dann? Zehntausende lesen das Zeug, Tausende bewerten das mit einem Stern oder so, aber kaufen tun sie es trotzdem. Schafe, Schafe, meine Damen und Herren. Das ist jetzt, versteht ihr das jetzt nicht irgendwie desillusioniert oder ja, die Welt ist schlecht, so aus Weltschmerz heraus. Nein, mein, das ist das Wort Gottes. Jesus hat sich mit den besten Menschen seiner Zeit umgeben. Glaubst du das? Hey, das sind Gründervätern des Christentums. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, alles Männer, die, wenn im Himmel auf der Straße mir entgegenkommen, die auf ein Knie niedersinken und sagen, danke. Aber wisst ihr, sogar die, diese Helden des Glaubens, als es mal so richtig hart auf hart kam und die Soldaten Jesus gefangen genommen haben, haben sie ihn alle verlassen, alle. Und Jesus war überhaupt nicht erstaunt darüber, dass er jetzt angemacht wird von den Leuten oder dass sie ihn verlassen. Im Gegenteil, er hat damit gerechnet. Er hat sogar zum Petrus, seinem eifrigsten Fechter, hat er noch gesagt, ach Petrus, du willst dein Leben für mich hingeben, Gott segne dich. Natürlich willst du das jetzt, dein Herz sagt jetzt die Wahrheit, aber weißt du, dein Herz ist ein wankelmütiges Ding. Wenn es dann soweit ist, haust du ab wie alle anderen auch. So ist es geweissagt, so steht es in den Alten, im Alten Testament. Ich weiß das. Schau, Jesus hat sich mit dieser Haltung, dass Menschen ihn enttäuschen werden, gewappnet. Nicht enttäuschen können, enttäuschen werden. Seid ihr noch da? Also komm nicht mit dieser larmoyanten, mit dieser selbstmitleidigen Haltung. Pastor, niemand liebt mich. Ja, frag mal Jesus. Ja, der weiß es, wie das ist. In der Stunde seiner Not hat der beste Mensch, Gott im Fleisch, ja, die Verlassenheit und Einsamkeit der Menschen gespürt. Er war da, wo du wahrscheinlich nie hinkommst. In einem Abgrund von Einsamkeit und Verlassenheit. Aber weißt du, was er sagt? Ich aber bin Gebet. Ich aber habe mich so sehr mit Gott kurz geschlossen, zusammengetan, dass es egal ist, was die Menschen mir tun. Ich schaue auf den Herrn. Ich erinnere mich an seine Gebetserhörungen. Ich erinnere mich an die Dinge, die er für mich getan hat. Auch wenn es wie jetzt in meinem Fall, den ich beschrieben habe, und seid so gut, seid mir nicht böse, wenn ihr nicht in Details geht, die gehen euch nichts an. Wenn es mal länger gedauert hat und wenn du dann mal so richtig durchs Tal gegangen bist, versteht ihr, manchmal macht der Herr vielleicht sowas absichtlich, dass er sieht, wo stehst du? In mir wächst zurzeit eine Botschaft, ich bin noch nicht bereit, die zu predigen, dass alles, absolut alles, was zu erschüttern ist, erschüttert werden wird. Alles, was in deinem Leben gibt, wird in irgendeiner Form erschüttert werden. Ob das deine materiellen Umstände sind, ob das deine Beziehungen sind, dein Verhältnis zu Gott, alles wird abgeklopft. Gott sagt, du baust in deinem Leben ein Haus. Aus Gold, Silber oder edlen Steinen, da wenn der Flammenwerfer dran geht. Schau, wenn ein Flammenwerfer auf einen Edelstein geht, wisst ihr, was mit dem Edelstein passiert? Der wird ein wenig dunkler und noch schöner und noch wertvoller. Aber dann gibt's Leute, die bauen Holz, Heu, Stroh. Und wenn der göttliche Flammenwerfer angelegt wird, dann verbrennt es und du hast nichts. Und ich sagte, der Herr klopft dein Leben immer wieder mal ab, aber da sind wir jetzt noch nicht. Ihr merkt, das bewegt mich ein bisschen. Aber die Botschaft bin ich noch nicht bereit, mit euch zu teilen hier. Wir sind jetzt im Moment woanders. Okay, du musst also zunächst einmal wissen, die einzige Konstante, auf die du rechnen kannst in deinem Leben, ist Jesus. Und er ist erstens unsichtbar, was das Ganze erschwert. Und zweitens, du musst dich ihm im Glauben nähern. In anderen Worten, auch wenn es aussieht, als ob er dich enttäuschen würde oder enttäuscht hätte, hör mal, da musst du immer noch glauben, dass er hinter den Kulissen schon das Richtige tut, die Strippen zieht, dranbleibt. Du lieb Gott. Er ist dann damit beschäftigt, deine Verhältnisse umzubiegen, sodass sie dir dienen müssen. Das ist keine Allround-Verheißung für alle Christen, sondern die gilt nur für die, die Gott lieben. Also du musst schon mit dem Herrn gehen, du musst versuchen, es ihm recht zu machen. Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte, dass wir uns mit der Gesinnung wappnen. Ich liebe meine Umgebung, aber ich erwarte nicht allzu viel von ihr zurück. Versteh mich jetzt nicht falsch. Du wirst von der überwältigenden Mehrheit deiner Mitmenschen in normalen Zeiten Gutes zurückbekommen, wenn du Gutes gibst. Aber wenn die Krise kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, versteht ihr, wenn der Druck da ist, wenn der Sturm tobt, wenn die Nacht finster ist und der Blitz grell, dann kann es sein, dass du auf dich allein zurückgeworfen bist und deinen Gott. Und damit musst du auskommen, damit musst du zurechtkommen, dann musst du sagen, ist okay, ist okay, ist okay. Denn wenn die Menschen dann schon aus der Deckung kommen, nachdem die Granaten eingeschlagen haben, direkt bei dir, dann musst du denen vergeben können. Da musst du sagen können, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich hätte mich hier vielleicht auch nicht anders verhalten. Wisst ihr, ich habe schon festgestellt an mir selber, Wenn ich in wirklich schwierigen Situationen war, da war ich zu einer ziemlich großen Härte in der Lage. Hinterher saß ich dann in meinem Auto und habe mir gedacht, Mensch, hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du so reagierst in so einer Situation. Also versteht ihr nicht verkehrt jetzt, sondern nur halt hart. Durchgreifend, bums, Tatsachen schaffend. Denkst du dir, Mann. Für mich und meine Gruppe habe ich da gekämpft in einer bestimmten Situation. Und was mit den anderen Gruppen, mit den anderen Leuten war, war mir in dem Moment wurscht. Ich habe mir gedacht, nur, ich habe jetzt nicht an alle gedacht, sondern nur an unsere Gruppe hier. Ist es okay? Ja, bist dann ein bisschen zu spät, nachdem du schon agiert hast. Okay, muss jetzt auch nicht weiter ausführen hier. Lasst uns vielleicht nur ganz kurz darauf eingehen, warum das so ist, dass die Menschen so sind, wie sie sind, beziehungsweise dass dir Böses widerfahren kann, obwohl du Gutes getan hast. Epheser Kapitel 6. Wir lesen mal im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht im stark in deiner Gruppe und in der Macht deiner Gang. Hört ihr mich? Weil Bandenmitglieder schließen sich ja zu Banden zusammen, damit sie stark sind, damit sie stärker sind, als sie individuell allein wären. Ich sag dir mal, wenn da 50, 60 Hells Angels die Autobahn entlangfahren, dann weiß ich von Leuten, die da schon mit dabei waren, dann ist es ein überwältigendes Gefühl von Macht, von Fluss, von wir sind unbesiegbar. Genau deswegen schließen sich die in solche Gruppen zusammen. Allein vielleicht, wissen Sie, sind sie besiegbar und klein, aber zusammen sind wir groß. Schau, wir müssen wegkommen davon, dass wir uns als Gangs zusammenschließen, meine Damen und Herren. Homeboys und Girls, wer immer das jetzt hört, ja. Und wir müssen stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du und er und du, ihr seid nämlich immer eine Mehrheit. Eine siegreiche Mehrheit. Denn unser Kampf, Vers 12, ist nicht, Vers 11 auch noch, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt also in der Luft hier Stimmungen und Kräfte, persönlich personifizierte Kräfte, die Menschen beeinflussen, die Stimmungen der Menschen beeinflussen, die Moden der Menschen beeinflussen. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Na, und ich lese vielleicht nochmal, ich habe das jetzt ein bisschen überlesen hier. Unser Kampf ist nicht, Vers 12 nochmal, gegen Fleisch und Blut. Habt ihr das gehört? Nicht andere Menschen sind deine Feinde, sondern wir kämpfen gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist der Teufel und seine Dämonen, die wohnen in der Luft, die lösen Stimmungen aus in den Menschen, die lösen Verhalten aus. Und schau, die Sache ist die, wenn plötzlich ein besonders helles Licht angeht, stell dir vor, du lebst in der Dunkelheit, du bist Höhlenbewohner. Und jetzt kommt plötzlich ein wohlmeinender Sozialarbeiter zu dir und hat einen richtig hellen Strahler dabei, damit er deine Höhle mal richtig ausleuchtet. Er stellt sich jetzt vor dich hin und schaltet den Strahler an, 50 Zentimeter vor deinem Gesicht. Wumms, gehen plötzlich 1000 Watt an. Wie reagierst du? Oh, danke Sozialarbeiter für dieses wunderbare Licht. Jetzt sehe ich mal, was für ein Dreck ich hocke. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Sondern wir sagen, Andererseits wissen wir auch aus Erfahrung, wenn wir nachts die Straßenlaternen anschauen, dass da alles mögliche Getier drumherum kreucht und fleucht. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also ich kann mich noch als Kind erinnern, als ich Kind war, stand ich mal unter so einer Straßenlampe bei meiner Oma und habe geschaut, und das war Mai scheinbar, weil die Maikäfer, die bum, bum, das war das reinste Bombardement, was da war. Ja, das waren richtig traubenweise, hing das Zeug da rum. Gibt es heute gar nicht mehr, genau. Oder ich erinnere mich in Indien 2001, da stand ich auf einer Bühne oben, ein paar tausend Leute, auch da, und das war ja helles Licht dort oben, ja, und Viecher, Insekten, schwärmeweise Insekten, die dann auf dir rumkreuchen und fleuchen. Du stehst da, lächelst, machst den Mund immer zu, also lächelst ohne Zähne, weil sonst dir die Viecher in den Mund krabbeln. Und ich denke, Wolfgang war mir dabei, der erinnert sich vielleicht auch. Ja, das war recht interessant. Licht zieht sowas an. Du musst also wissen, wenn du leuchtest, dann kann es gut sein, dass bum, bum, ja, an deiner Lampe hier die Maikäfer sich stoßen. Rechne damit. Du lebst nicht mehr wie andere Menschen. Jesus weiß, was du durchmachst. okay, du wirst also grundlos angefeindet, weil es geistliche Mächte gibt, die durch Menschen Böses tun. Rechne damit, das ist normal. Diese Mächte, die wirken übers Fleisch. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, das ist schon 30 Jahre fast her, 28 Jahre war ich in der Bibelschule, in einer großen süddeutschen Stadt, und hatte einen Mitschüler, und der Prediger, der Pastor, guter Mann Gottes, hat das Wort Gottes gepredigt über Wohlstand, versteht er? Gib und dir wird gegeben werden. Und er hat es mit einer echten Salbung gebracht. Und das war spitze. Und wir Bibelschüler haben gemeint, ja, yeah, genau. Und ein Bibelschüler war mein Arbeitskollege, der hat es wirklich sich zu Herzen genommen und er hat dann 500 Mark hergenommen, die seinem Chef gehört haben. Ja? Und hat die gegeben. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat nicht schnell eine Ernte bekommen. Der war sauer. Der hat an dem Pastor einen Brief geschrieben. Du! Ständig hast du neue Schuhe. Hat überhaupt nicht gestimmt. Neue Autos, fette Autos fährst und alles mögliche. Und wir haben Riesenschwierigkeiten, weil wir 500 Euro gegeben haben, Mark gegeben haben. Und die haben noch nicht bei uns gehört. Wenn Torheit brummen würde, wir würden dann heute nur brummen hören. Ich meine, der hat den Brief an viele Mitarbeiter in der Gemeinde und so weiter geschickt, unter anderem eben auch an mich, deswegen weiß ich das. Ich habe den Brief auch bekommen. Wo der abgerechnet hat, knallhart, verstehst du? Boah! Alufelgen am Auto. Nie mehr gebe ich da einen Opfer. Oder dass er dir übervorteilt fühlt oder irgendwie sowas. Der hat nichts gemacht, dieser Prediger, als schlicht und einfach das, dass er das Wort Gottes gepredigt hat. Wie gesagt, das ist schon fast 30 Jahre her, deswegen kann ich das mit großer Freimut euch erzählen heute. Aber ich habe mir damals gedacht, ja, tickt der noch richtig? Jetzt nicht der Pastor, sondern der, der das geschrieben hat. Sowas gibt's, wo du dann denkst, man, kann ja wohl nicht wahr sein. Merkt er nicht, dass er hier völlig auf dem falschen Dampfer ist? Nee, manche Leute merken das nicht. Aber wie gesagt, da hat sich keiner groß drüber aufgeregt. Der ist natürlich aus der Gemeinde verschwunden mit seiner Frau. Der Pastor ist zum Glück geblieben. Die Gemeinde ist in der Zwischenzeit gewachsen, hat bestimmt 500 Mitglieder mittlerweile. Damals hatte sie 100, wenn sie so viel hatte. Und der Herr hat ihn gesegnet. Von den Hohepriestern, als sie Jesus überliefert haben, heißt es in Markus Kapitel 15, Vers 10, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Ja, Jesus hat die größere Gemeinde als wir, dabei sind wir doch die Ältere. Da haben sie ihn ans Kreuz geliefert, aus Neid. So der Teufel versucht, irgendwo einen Ansatz in deinem Fleisch zu finden. Deine Geldliebe, deine Lust, deine Neidfähigkeit. An diesen Punkten setzt er an, mit seinen Listen, und versucht, dich dazu zu bringen, auf gute Dinge schlecht zu reagieren. Ich glaube ja nicht, dass wir als Christen auch da immun dagegen sind. Geldliebe. Was denkt ihr, was sich der Judas gedacht hat, als Jesus verkauft hat? Ich fasse es nicht, wisst ihr? Jesus, ein Prophet, ich meine, der die Zukunft vorausgesagt hat, der viele Dinge geweissagt hat, der geweissagt hat, wenn ihr jetzt in die Stadt geht, werdet ihr einen Mann finden, der Wasser trägt, den fragt, mit dem geht nach und seinem Chef fragt nach dem Obersaal, da werde ich nämlich Passa feiern. Und es ist so passiert. Ich meine, das hat der Judas auch mitbekommen und trotzdem hat er Jesus verkauft. Der muss jetzt die Kohle geliebt haben bis zum Gehtnichtmehr, dass er alle Vorsichtsmaßnahmen außer Kraft gesetzt hat. Und glaubt ja nicht, dass es solche Neigungen nicht in allen Menschen gibt. Müssen wir uns ein wenig in Acht nehmen, auch selber unser Herz immer wieder erforschen. Und das Nächste, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wir sind anders als die Welt, wir denken anders und wir sagen andere Dinge. Wir verurteilen vielleicht Sachen, die Welt gut findet. Und das gibt uns Schwierigkeiten. In Johannes Kapitel 7, Vers 7, da heißt's, da sagt Jesus, die Welt hasst mich, weil ich von ihr zeuge oder bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Jesus ist dort, wo er hinkam, hat den Leuten dort, wo er hinkam, schlechtes Gewissen gemacht. Die haben gemerkt, hier ist einer, der moralisch und so weiter besser drauf ist als wir. Und nicht alle mögen das, wenn du ihnen sagst, hey, ist aber nicht gut, was du da machst. Ihr erinnert euch, wie das mit Johannes dem Täufer ausging? Der hat gepredigt, hey Herodes, nicht in Ordnung, dass du die Frau deines Bruders da hast. Ja, aber wenn sie es nicht doch gut verstehen, nicht in Ordnung. Der hat ihnen ein Gewissen gemacht. Ihr wisst, was passiert ist. Johannes hat es mit seinem Leben bezahlt. Aber Jesus sagt später nicht von Johannes, ja, der war halt undiplomatisch, hätte sich doch diplomatisch ausgedrückt. Sondern Jesus sagt, es gab keinen größeren von Frauen geborenen als Johannes. Also immer nur stromlinienförmig, glatt sein, ist die Sache von Christen nicht. Paulus wusste das, deswegen sagt er im Philipper Kapitel 1, 29, es ist euch geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Du sagst, oh, Glauben ist ja okay, aber leiden deswegen? Schwierigkeiten bekommen, weil ich die Welt anders sehe als meine Mitmenschen? Ja, es kann gut sein, dass du eben der Prügelknabe bist. Er musste dann, musste ja sagen dazu innerlich. Musste sagen, ja okay, ich weiß, dass das normal ist. Es ist nicht unnormal, es ist normal. Aber das ist ja nicht das Ende. Schau, im 2. Korinther Kapitel 1 spricht Paulus über die Leiden, die über dich kommen, weil du Christ bist. Wo du niedergemacht wirst, weil du Christ bist, verfolgt wirst, weil du Christ bist, wo man Sachen über dich erzählt, wo man dich als komisch abstempelt, weil du Christ bist, wo man dich belächelt und du spürst es, weil du Christ bist. Es ist nicht so, dass du dann durchs Leben gehen musst und ständig dich ducken musst und auf den nächsten Einschlag warten musst. Es ist nicht der Fall. Vielmehr heißt es in 2. Korinther Kapitel 1, gleich in den ersten paar Versen, ab Vers 3 ungefähr, dass wenn Leiden kommen, um Christi willen, dann gibt Gott dir Trost. In anderen Worten, in dir drinnen sammelt sich plötzlich eine Kraft, die stärker ist als der Druck von außen. Eine Zufriedenheit, ein Bewusstsein der Nähe Gottes. Jesus hat gesagt, hey, mir ist egal, was ihr über mich denkt, Gott und ich, wir sind so. Ich spüre ständig, dass der Vater mit mir ist. Das ist ein gutes Gefühl, ihr Lieben. Das ist ein gutes Gefühl. Dieses Gefühl wirst du nicht ständig haben, sondern es wird vor allem dann da sein, wenn du Probleme hast. Wenn du verfolgt wirst, wenn man dir Böses erweist für Gutes. Dann wird der Herr besonders auftreten. Wenn du sagst, ja, ich fühle mich direkt irgendwie ein wenig trocken, schon länger. Ja, vielleicht hast du einfach keine Probleme. Vielleicht läuft dir alles glatt. Vielleicht muss Gott im Moment gar nicht so eingreifen. Ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Ich stelle fest, in der Bibel ist es immer so, die größten Manifestationen Gottes standen dann fest, wenn die Leute am meisten Probleme hatten. Willst du große Manifestationen? Oh ja, natürlich. Okay, gut. Willst du große Probleme? Nein. Lieber langweilig, ne? Lieber langweilig und ohne Probleme als große Offenbarungen und Riesenprobleme. Wer wird schon gerne mal gesteinigt, ja? Oder über Bord geworfen wie Jona und so Zeugs? Nö, muss man nicht haben. Ja, gut. Okay. Ach ja, mei. Ich stelle fest, ich komme heute wieder nicht zum Ende. Wie gehe ich mit meinen persönlichen Feinden um? Zunächst einmal sagt Paulus, der Mann Gottes soll nicht streiten. Du musst also ein wenig zum Dulder werden. Lass uns mal zum 1. Korintherbrief Kapitel 6 gehen. Im 1. Korinther, beziehungsweise im 2. Korinther, was sage ich denn für Zeug? Nein, stimmt schon, ich habe mich hier verschaut, ist schon der Erste. Ich habe nachher noch was aus dem 2. auch. Vielleicht kommen wir da aber erst nächste Woche dazu. Im 1. Korinther Kapitel 6, da heißt es, bringt jemand von euch fertig, einen Rechtsstreit zu haben mit einem anderen Gläubigen und sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Also versteht ihr, da gab es einen Rechtsstreit und die sind vor Gericht gezogen, anstatt das Ganze vor die Gemeindeleitung zu bringen. Ja, wisst ihr nicht, heißt dann, dass die Heiligen die Welt richten sollen, im Sinn von Herrschen. Na, wenn wir die Welt richten sollen, dann können wir nicht mal über Kleinigkeiten, über irdische Sachen jetzt mal richten. Es ist sowieso schon ein Problem, dass ihr über alltägliche Dinge Rechtshändel habt. Zur Beschämung, sage ich euch, es gibt gar keinen Weisen unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann. Ihr streitet euch Bruder mit Bruder und das für Ungläubigen. Es ist überhaupt schon ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt, heißt in Vers 7. Warum lasst euch nicht lieber übervorteilen? Schau, das hat den Grund, dass es einfach keinen guten Eindruck macht. wenn die Christen sich vor Gericht streiten. Ich garantiere mal, der Staatsanwalt, der Richter, die Gerichtsschreiberin und diejenigen, die dazuhören, die haben keine Lust, an Christen zu werden. Was? So wie die, Prozesshandel sind wir selber schon. Müssen wir keine Christen dazu werden. Die wollen nicht sehen, dass du Probleme hast, sondern die wollen sehen, wie du sie lösen tust. Und dass du sie auf Gottes Art und Weise löst. Und wenn Gott ein Gott des Friedens ist, ja, der sich Sachen hat nehmen lassen manchmal, hey, sei du genauso. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, heißt es da allen Ernstes in Vers 7. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Das kann ja wohl nicht wahr sein, sagt Paulus da. Dem zweiten Petrus greift Petrus das auf. Und er sagt, Jesus, der geschmäht, nicht widerschmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, den macht nach. Schau, Jesus konnte sich so zurückziehen und schweigen, musste nicht zurückhauen, weil er wusste, dass Gott für ihn ist und Gott mit ihm ist. Und ich sag dir mal, auch du wirst nur zu dem Punkt kommen, dass du ruhig sein kannst, wenn du weißt, dass Gott mit dir ist. Ist echt eine Wachstumssache. Du wirst wahrscheinlich dich am Anfang noch ordentlich verteidigen, rumbrüllen und so weiter, wenn jemand mit dir streitet. Und erst später, wenn du ein bisschen Gebetserhörungen unter deinem Gürtel hast, quasi, beziehungsweise halt, wenn du die erlebt hast, erst dann wirst du in der Lage sein, die Klappe zu halten und auf Gott zu vertrauen. Sag mal mit mir, Gott schafft mir Recht. Und das musst du glauben. Gut, und jetzt lassen wir noch auf einen Punkt kommen. Ich denke, so viel Zeit haben wir durchaus. Du musst für die Welt, trotzdem den Dingen, die ich jetzt gesagt habe, nicht zum Abstreifer werden. Denn Liebe ist manchmal streng. Lass uns jetzt mal zum zweiten Thessalonicher Brief gehen. Ich lese euch dann natürlich vor, muss also nicht unbedingt aufschlagen. Wenn du es nur anhören willst, auch gut. Da sagt Paulus zu den Thessalonichern, die große, große Probleme hatten, die sehr, sehr bedrängt worden sind, die verfolgt worden sind, blutig verfolgt worden sind, zu denen sagt er, hey, es ist bei Gott gerecht, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Also in anderen Worten, es kommt der Punkt, wo das Dulden ein Ende hat und dann wird Gott eingreifen. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Also der Zeit des Gerichts wird kommen. Wenn jemand dir Böses getan hat und er bleibt dabei, dann wird der bluten. So ist es. Okay, da musst du nicht nachhelfen, sondern das passiert dann ganz von selber. Aber jetzt lasst uns mal hier im 2. Thessalonicher gleich bleiben und lasst uns mal ein paar andere interessante Schriftstellen anschauen. Da heißt es jetzt zum Beispiel in 2. Thessalonicher Kapitel 3, und ich lese mal Vers 10, als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Der Apostel spricht von einem Befehl. Sag mal Befehl. Schau, da gab es tatsächlich Prediger, die Gemeinden nicht Vorschläge gemacht haben, sondern Befehle gegeben haben. Befallen wir euch, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Okay. Ja, solchen Leuten gebieten wir, dass sie nicht unordentlich wandeln, sondern arbeiten sollen und nicht unnütze Dinge treiben. Vers 14. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, in anderen Worten, den diskriminiert, den markiert, hört ihr mich, habt keinen Umgang mit ihm, das heißt, hock dich nicht mit ihm zusammen, lade nicht zum Essen ein oder der dich, wenn er dich einladet, komm nicht, damit er beschämt werde. Hä? Wir sollen hier Christen, die sich unchristlich verhalten, beschämen? Und ist das auch noch ein Gebot? Also wir stellen hier fest, dass Liebe nicht immer so ist, wie wir uns Liebe vorstellen. Liebe ist nicht immer flauschig. Liebe ist nicht immer darauf ausgerichtet, möglichst deine Gefühle nicht zu verletzen. Sondern Liebe ist manchmal liegt es manchmal voll drauf an, deine Gefühle zu verletzen, damit du beschämt wirst. Schau, die Gelegenheit, also dann gibt's zwei Möglichkeiten. Die Gelegenheit dieses Schuldigen ist dann, einmal zu sagen, ja gut, mea culpa, ich habe gesündigt, was muss ich machen, damit ich wieder mitspielen darf? Oder der sagt, pah, und entfernt sich. Gibt es beides. Und Paulus sagt jetzt nicht, ja, wollen wir mal das nicht zu eng sehen? Wollen wir mal nett sein zu dem? Wollen wir ihn mal ein bisschen bauchpinseln? Vielleicht hilft's ja was? Nettigkeiten sagen? Nö, er sagt hier allen Ernstes. Den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, dass er beschämt wird. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Vers 15. Seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Merkt ihr was? Da ist, der Mensch ist immer sowas, ist so eine Wundertüte. Ja, es kann gut sein, dass wenn du jetzt mal, wenn es einen designierten Sündenbock gibt, der ist böse, den müssen wir diskriminieren, dem müssen wir sagen, dass er was falsch gemacht hat, dann hauen die Leute mit einer Begeisterung auf den ein, dass die Schwatte kracht. Das ist auch nicht in Ordnung. Paulus sagt, hey, mal langsam, Freunde. Unsere Aufgabe ist nicht hier, den kaputt zu machen, sondern unsere Aufgabe ist, den als Bruder zu betrachten, den zurechtzubringen, dass er wieder gewonnen wird. Es hat nämlich eine Situation gegeben in der Gemeinde in Korinth. Ja, wir haben jetzt nochmal die Zeit dazu, das genauer anzuschauen. Ich sage es euch mit eigenen Worten. In 1. Korinther Kapitel 5, da ist es so, dass ein junger Mann beschließt, er zieht jetzt mit seiner Stiefmutter zusammen. Oh. Stell dir das mal vor, ist der Hammer. Und die ganze Gemeinde sagt, na ja, wenn sie sich verstehen, ist ja prima. Und Paulus hört das und sagt, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Haut mit seiner Bibel auf den Tisch und sagt, schmeißt den raus. Schafft den Bösen raus von euch selbst. Sagt er tatsächlich. Was muss ich die richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? In anderen Worten, ja, es gibt immer wieder mal Gelegenheiten, auf den Tisch zu hauen. Wohlgemerkt, den Typi sehen wir dann aber nicht als Feind an, sondern als Bruder, der zurechtgewiesen werden muss. Liebe ist manchmal nicht zimperlich. Und das haben die Korinther gemacht. Die haben gemerkt, oh super, da haben wir einen designierten Sündenbock, dann dürfen wir uns jetzt mal auslassen. Und dann haben sie den aus der Gemeinde geworfen, wahrscheinlich so richtig mit Fußtritt, versteht ihr? Und haben über den geredet und haben den niedergemacht, was für ein unmöglicher Typ das er ist und so. Hat ja schön von ihren Sünden abgelenkt. Und jetzt im 2. Korinther, da schlagen wir noch hin schnell auf, wenn ihr wollt. Im 2. Korinther Kapitel 2 kommt Paulus auf diesen Sachverhalt zu sprechen. Er sagt, ja, das ist ja recht interessant, wie ihr euch verhalten habt. Ihr habt ihn rausgeworfen, prima Sache. Zunächst einmal, Vers 6 jetzt. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde. Also nicht alle haben sich da dieser Disziplinierungsmaßnahme angeschlossen. Aber die meisten eben doch. So dass ihr jetzt im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Schaut, solange der in seiner Sünde gelebt hat, haben die seine Sünde nicht vergeben. Merkt ihr das? Solange haben sie auch nicht jetzt sanfte Liebe an ihm geübt, sondern sie haben ihn entfernt und haben ihn tatsächlich zurechtgewiesen, damit er beschämt werde. Und der Mann ist beschämt worden. Der hat sich das zu Herzen genommen und dann wollte er in der Gemeinde wieder Aufnahme finden. Und Paulus sagt, ja, wenn er will und wenn er sein Leben geändert hat, wenn er also Buße getan hat, wenn er sich geändert hat, die wieder getrennte Domizile haben, dann ist okay. Dann nehmt dem wieder an und dann vergebt ihm. Also nicht präemptiv alles sofort vergeben, sondern wenn er sich geändert hat, dann vergebt ihm und ermuntert ihn, damit der Betreffende nicht durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde, wenn ihn jetzt alle ablehnen. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Na, denn dazu habe ich euch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Und dann sagt er weiter noch, das ist auch wichtig, wenn ihr aber jemandem was vergebt, dann vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben habe, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Gottes. Also er benutzt das Wort Vergebung hier ein paar Mal, um zu sagen, Leute, Vergebung, 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 Vergebung ist angesagt. Die hat seinen Lebensstil geändert, ist jetzt alles okay? Vergebt, vergebt, vergebt. Ich lese noch gar fertig. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Schau, der Teufel übervorteilt die Leute dadurch, dass er ihnen sagt, schau, das ist der Sündenbock, auf den dürft ihr draufhauen. Und dann rutschst du ab in Hass und Bitterkeit. Ein Ehebrecher. Und dann predigt der Prediger von vorne: hinaus mit ihnen, mit allen diesen Ehebrechern. Und die Leute sagen: ja, genau. Und jedes Mal, wenn sie den auf der Straße sehen, nehmen sie einen Stein und werfen ihm nach. Von hinten natürlich, damit er es nicht sieht. Versteht ihr? Damit wir nicht abgleiten in Hass und Antipathie und diese Dinge, sagt Paulus: hey Leute, wir vergeben jetzt. Wo es soweit ist, laden ihn wieder ein, damit wir vom Teufel nicht übervorteilt werden. Denn wir haben dann ein Problem, wenn wir einen Bußfertigen nicht vergeben wollen. Dann üben wir eigentlich keine Liebe an dem. Und dann haben wir ein Problem. Dann ist es unser Problem eben das, dass wir unsere Gebete nicht mehr erhört bekommen. Denn wenn du Erhörung haben willst, musst du auch in der Lage sein, anderen Leuten zu vergeben. Kommt es irgendjemandem bekannt vor? Hat auch Jesus schon mal erwähnt, gell? Zum Beispiel in Markus Kapitel 11. Wenn er steht und betet, dann vergebt, wenn er es zu vergeben habt. Wohlgemerkt nicht präemptiv jedem, sondern dem, der Buße haben will, also getan hat. Okay, vielleicht müssen wir noch bei Gelegenheit ein wenig über das Thema reden, nicht in Rachsucht zu verfallen. Denn wisst ihr, viele Menschen, auch Christen, haben echte Probleme mit Hass, Rachsucht. Die gestehen sich das natürlich nicht ein, weil sie sollen sie ja nicht haben, ja. Aber haben es trotzdem. Und wenn du sie kennst, diese Menschen, dann weißt du, was Sache ist bei denen. Müssen wir vielleicht nächste Woche noch ein wenig drüber reden. Für heute auf jeden Fall nicht mehr, heute sind wir fertig. Wie liebe ich meine persönlichen Feinde? Zunächst einmal, du erwartest nichts anderes als das, dass es immer wieder mal feindselige Handlungen gibt dir gegenüber. Einfach aus dem Blauen heraus. Ohne dass du was groß getan hättest. Erstens. Zweitens, du duldest viel. Du lässt Menschen viel durchgehen, weil du weißt, wenn du leidest, dann segne der Herr dich. Viel Leiden, viel Trost Gottes. Sag mal mit mir. Viel Leiden, viel Trost Gottes. Wenn die Menschen dich runterdrücken, hebt Gott dich hoch, oh, preis dem Herrn. Halleluja, das ist wunderbar, das musst du dir unbedingt einprägen. Aber ich denke, ich habe das ja oft genug gesagt heute. Und manchmal ist die Liebe streng. Vielleicht arbeiten wir dann nächste Woche noch ein wenig weiter dran, ich will mal nichts versprechen. Aber für heute lassen wir es mal gut sein. Weil es ist ja gar nicht so leicht zu konfrontieren, habt ihr das schon gemerkt? Oh, lieber machen wir die Augen zu, gell? Und sagen, ach, ich schaue nicht hin, dann sehe ich es nicht. Aber der Herr sieht dich und er weiß genau, wie du reagierst oder nicht reagierst. Müssen wir mal schauen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.